Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden, steht in Gottes Wort. Obwohl das in einen ganz anderen Zusammenhang gehört eigentlich. Ja, auch wenn ich zurückblicke, es war kein einfaches Jahr, auch für mich. Man kann sich das manchmal nicht vorstellen, wie schwierig das ist, eine Gemeinde zu führen. Und welche Vorstellungen so jeder Einzelne hat. Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres liegt mir ein Brief vor. Jürgen hat letzten Sonntag beim letzten Gottesdienst darauf hingewiesen, dass wir Weihnachten haben und dass in Israel das Hanukkah-Fest gefeiert wird. Und nun kommt die Anfrage, ob wir hier vielleicht den Sabbat einführen wollen. Da könnt ihr mal sehen, womit ich immer so zu tun habe, was man allgemein in der Gemeinde so gar nicht mitkriegt. Ja, heute sind noch einige verreist, einige haben sich abgemeldet. Iris ist bei Senta, die sich nach wie vor noch nicht wieder alleine an- und ausziehen kann und ist ihr behilflich, deswegen ist sie heute nicht da. Ich werde Senta in der nächsten Woche besuchen, habe mich schon angemeldet und schaue mal, wenn es ihr so weit geht, dass sie wieder rausgehen kann, dann holen wir sie auch gerne ab und bringen sie mit zum Gottesdienst. Und ich hoffe, dass es dann in der nächsten Zeit auch wieder voller wird. Bis Ende Januar haben wir es auch immer noch mit der Grippewelle zu tun. Erfahrungsgemäß soll die immer so Ende Januar abklingen. Schauen wir einfach mal. Aber die Frage ist doch tatsächlich, was erwarten wir denn eigentlich vom neuen Jahr? Ganz persönlich, auch geistlich. Natürlich wird das hier keine messianisch-jüdische Gemeinde. Wie sollte das auch anders sein? Aber es ist doch auch klar, dass das Volk Israel oder überhaupt Israel in der Bibel auch eine Bedeutung für uns Christen hat. Und auch eine Bedeutung für uns in der Endzeit. Wer in den Bibelstunden war, der hat das mitbekommen, inwiefern das in der Offenbarung alles so auch erklärt wird und wie aktuell das auch alles ist, was da so passiert. Aber dann schreibt mir jemand, der hier sonntags die Gottesdienste besucht, noch nie in einer Bibelstunde war und sagt, es fehlt in der Gemeinde die Lehre. Wie soll ich das machen? Ich kann ja nicht mehr als einladen, dass mehr Leute kommen. Die Bibelstunden sind an und für sich nicht schlecht besucht. Aber es ist doch eigenartig. Nur wenn jeder auf dem Standpunkt steht, es kann nur so laufen, wie ich das will, dann werden wir hier nicht weiterkommen. Ich glaube, dann wird es kein gutes Ende nehmen, sondern wir müssen uns mal lernen, weiter anzunehmen, und auch Dinge anzunehmen, die einem im ersten Moment komisch vorkommen. Man kann alles hinterfragen, natürlich. Aber aus einem einzigen Satz die Frage zu stellen, kann ich die Gemeinde noch besuchen oder nicht, das finde ich ja schon einigermaßen heikel. Aber schauen wir doch mal im neuen Jahr, was uns das Wort Gottes zu bieten hat. Wir lesen im 2. Mose 13, ab Vers 20. Und da heißt es, so zogen sie, also das Volk Israel, da sind wir schon wieder in Israel, kann ich auch nicht dafür, das steht halt so im Wort Gottes, aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihn zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Was wird uns das neue Jahr bringen? Jeder Jahreswechsel wird mit hohem Aufwand und viel Geld gefeiert, so als würde danach eine neue Zeit anbrechen. Darauf möchte ich ganz allgemein mit einem Zitat antworten. Das heißt, wenn die letzten Flaschen geleert, die letzten Kopfschmerztabletten eingeworfen sind und der letzte Feuerrauch verflogen ist, wird in das Geheimnis umwitterte neue Jahr der gleiche Alltag einkehren, wie im eben zu Ende gegangenen Jahr. Menschen werden leben, sich das Leben gegenseitig schwer machen, leiden, sündigen, weinen, glücklich sein, sterben und lachen wie zu allen Zeiten. Die Welt wird weiterhin erbeben vor Gottlosigkeit, vor Krieg und Hader und von Zeit zu Zeit vor Licht und Freude. Und dennoch bleibt die ganz persönliche Frage, manchmal ängstlich, unsicher oder hoffend: Was wird mir das neue Jahr, was wird mir die Zukunft bringen? Wie gehe ich in die Zukunft? Wie gehen wir in die Zukunft? Eher optimistisch, weil es bisher auch gut lief, weil sie sich dynamisch und kraftvoll, weil wir uns dynamisch und kraftvoll fühlen, weil es irgendwie gehen wird oder weil wir einfach ein optimistischer Mensch sind. Oder sind wir eher pessimistisch, weil in der Vergangenheit so viele negative Erfahrungen gemacht wurden und nicht glauben, dass sich die Umstände ändern werden, weil sie einfach Angst haben vor Krankheiten, Katastrophen oder vor dem, was Menschen ihnen antun können. Die Zukunft ist ungewiss, unsicher, ein großes Fragezeichen. In der Vergangenheit hatten wir Sicherheiten, die uns getragen haben. Vielleicht unsere Gesundheit und Kraft, Freunde und Familie, gesellschaftliche Position und Anerkennung, Meinungen, Gewohnheiten und auch Aufgaben. Vielleicht haben wir manchmal gemerkt, wie wackelig diese Sicherheiten sind. Aber immerhin haben sie uns bis hierher gebracht. Wir wissen, was wir hatten. Und wenn wir im Glauben zurückblicken, dann haben wir hoffentlich auch die Spuren von Gottes Barmherzigkeit entdeckt, mit der er uns begleitet und geholfen hat. Doch werden die alten Sicherheiten uns in Zukunft tragen? Was gibt uns Halt, wenn sie zerbrechen? Was gibt uns Sicherheit, wenn es in die Zukunft geht? Diese Frage bewegte das Volk Israel. Sie hatten Angst um ihre Existenz. Gott hatte sie aus der Sklaverei in Ägypten geholt. Er hatte ihnen die Zusage gegeben, sie ins gelobte Land zu bringen, wo Milch und Honig fließt. Aber das war noch weit weg. Um ihr Vertrauen zu stärken, hatte Gott ihnen Zeichen gegeben. Wolke und Feuersäule. Vielleicht brauchen wir das heute auch wieder. Aber würde das denn stimmen? Würden sie da ankommen oder vorher umkommen? Wenn denn vor ihnen standen das Schilfmeer, die Wüste und fremde Völker. Würde das ganze Volk da überleben? Und im Nacken spürten sie die Bedrohung durch das große und übermächtige ägyptische Heer. Und da sollten sie auf Gott vertrauen? So mag es uns vielleicht manchmal auch gehen. Vielleicht sind die Wolken um uns herum dunkel. Aber sie schwankten damals hin und her zwischen Zurückkehren nach Ägypten zu den alten Sicherheiten. Ihr habt es vielleicht gelesen, wie sie gemurrt haben. Wären wir doch geblieben, wo wir waren. Da hätten wir wenigstens zu essen gehabt. Na sowas. Aber die Sklaverei, die spielt dann plötzlich keine Rolle mehr. Es war zwar eine nicht immer schöne Sicherheit gewesen. Aber dort hätten sie wenigstens Essen und Trinken, geordnete Verhältnisse. Abends wussten sie, wo sie schlafen. Und um die äußere Sicherheit kümmerten sich die Ägypter. Und dort hatten sie einen Gott, den sie sehen und anfassen konnten. Das Bild des Stieres, der in der Bibel später ironisch als goldenes Kalb bezeichnet wird. Oder sollten sie auf Gott vertrauen? Das bedeutete weitergehen in die Ungewissheit. Einem Gott zu vertrauen und zu folgen, den man nicht sehen und anfassen kann. Diese Situation macht sie unzufrieden und so murrten sie gegen Gott und Mose. Sie wollten Gewissheit, wie es morgen und übermorgen und jeden Tag aussieht. Wollt ihr den Sabbat einführen? Komisch, meine Predigt war fertig, bevor diese Anfrage kam. Warum gibt es überhaupt einen Israel-Hauskreis? Welche Zielsetzung, welche Bedeutung hat das? Ist das nicht viel wichtiger, über Gnade zu reden? Ja, so sind die Vorstellungen. Das sind Situationen, wenn man das auf den Tisch gelegt kriegt, die auch unzufrieden machen. So wie das Volk Israel unzufrieden war und sie murrten gegen Gott und Mose. Sie wollten Gewissheit, wie es morgen und übermorgen und jeden Tag aussieht. Wer kann uns das voraussagen? Nun lädt Gott uns ein, uns seiner Führung anzuvertrauen, die Sicherheit einzig und allein im Vertrauen auf ihn zu suchen. Ich wende den Blick und zu uns. Was bedeutet das für uns, wenn wir uns der Führung Gottes anvertrauen? Er öffnet uns die Augen darüber, wie brüchig alle unsere alten Sicherheiten sind. Manchmal hinterfragt er uns durch sein Wort, unsere Meinung, unseren Umgang mit Problemen, unsere Gewohnheiten und so weiter. Manchmal nimmt er sie weg, damit wir ihm alleine folgen, und das kann sehr schmerzhaft sein. Er zeigt uns, wohin es führt, wenn wir ihm nicht vertrauen und nur auf unsere eigenen Möglichkeiten schauen. Entweder werden wir übermütig und dann verlieren wir Gott immer mehr aus den Augen und stürzen sehr tief, wenn unsere Möglichkeiten und Sicherheiten zerbrechen. Oder wir leben in Angst, weil uns all die Gefahren zu groß erscheinen. Sie sind für uns zu groß, aber nicht für Gott. Er zeigt uns den Weg zu einem erfüllten Leben. Wir brauchen dann keine Angst mehr, um uns selber zu haben, sondern können im Vertrauen auf Gott geborgen und getrost leben. Können die Vergangenheit loslassen und im Heute mit Gott leben. Bei ihm lernen wir, das Gute zu tun, in seinem Sinn zu handeln und dankbar und zufrieden zu leben. Er hält uns das Ziel vor Augen, die ewige Gemeinschaft mit ihm, und lässt die Vorfreude darauf immer größer werden. Es ist nicht immer leicht, sein Leben ganz in Gottes Hand zu geben und sich ganz seiner Führung anzuvertrauen. Manchmal möchte man ein bisschen nachhelfen. Dann denkt man vielleicht, wenn ich gut im Sinne Gottes lebe und viel bete, dann muss Gott mir doch einen leichten Weg schenken. Aber Gott lässt sich nichts vorschreiben. Er geht seinen Weg mit uns, der für uns gut ist, der von seiner Liebe bestimmt ist. Oder man denkt, wenn Gott mir doch verraten würde, was er mit mir vorhat, dann könnte ich mich ein bisschen darauf einstellen. Also da kann ich an mein eigenes Leben zurückgucken. Im Traum hätte ich mir nicht vorstellen können, was Gott mit mir vorhat, ganz gewiss nicht. Aber Gott verrät uns nur das Ziel, nicht unbedingt in allen Einzelheiten, wie der Weg dahin aussieht. Er will, dass wir ihm vertrauen. Wenn wir zweifeln und unseren Glauben stärken wollen, dann sollten wir drei Dinge tun. Erstens, auf Jesus schauen. An ihm sehen wir die grenzenlose Liebe, die auch durch das Leiden und den Tod bleibt. An dem sehen wir, wohin der Weg letztlich führt, durch den Tod zur Ewigkeit. Das Zweite, Jesus ist das Zeichen Gottes für uns, an dem wir seine Liebe und Fürsorge für uns erkennen können. Wir brauchen also nicht mehr die Feuersäule und den Rauch. Und das Dritte, auf das große Ziel schauen, auf die Ewigkeit. Auf dem Weg dorthin ist er bei uns, geht uns voran und bringt uns zum Ziel, trotz vieler Gefahren und Schwierigkeiten und trotz unserer Schuld. Es ist ein wunderbares Ziel, das vor uns liegt. Ein kluger Satz besagt, erwarte die Erfüllung deines Lebens nicht von dem, was die Zukunft dir bringt und was du gestalten kannst, sondern indem du für Gott lebst. Es gibt keine bessere Sicherheit. Alles andere wird zerbrechen. Gott bleibt immer dasselbe, auch in seiner Liebe zu uns. zu mir und zu euch. Nehmen wir diesen Vorsatz für das neue Jahr mit, das Vertrauen in Gott wieder neu lernen. Dann haben wir alles. Was erwarten wir denn vom neuen Jahr? Was erhoffst du dir? Gesundheit, gutes Familienleben, beruflichen Erfolg, schönes Gemeindeleben, mehr Frieden. Was erwartest du dafür von Gott? Soll er dir dabei helfen, Schutz geben und dich lenken und führen? Wir dürfen natürlich Wünsche haben und uns von Gott etwas erhoffen. Aber was ist, wenn Gott unsere Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt, sondern ganz anders handelt? Heute geht es um Menschen, die etwas von Jesus erwarten und Jesu Reaktion darauf. Hören wir die Geschichte aus Lukas 4, Vers 16. Da heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie alle gaben Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. So tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman, der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden vom Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Sind wir einverstanden mit dem, was Gott uns vorlegt? Oha, was lesen wir in dieser Geschichte? Auch damals war es nicht einfach. Aber zunächst geschieht ja nichts Außergewöhnliches. Jesus geht am Sabbat in den Gottesdienst und es war üblich, dass erwachsene Männer einen Text vorlasen und dazu etwas sagen konnten. Was er dann aber sagt, ist schon gewaltig, denn er behauptet, mit mir erfüllt sich Gottes Verheißung. Stellen wir uns vor, so etwas würde hier passieren. Als freundliche Reaktion würde man vielleicht hören, nur mal langsam, Junge. Etwas heftiger würde es dann auch bei uns heißen, der ist übergeschnappt. Und die Leute in Nazareth, einige ärgern sich über ihn. Der ist eingebildet, das ist Gotteslästerung. Andere wiederum sind beeindruckt über das, was ihr Jesus von sich gibt. Und alle bedrängen ihn, zeige uns, was du kannst, beweise, dass das stimmt, was du sagst. Jesus durchschaut sie und sagt, ihr wollt, dass ich tue, was ihr wollt, damit ihr dann urteilt, ob ihr mit mir zufrieden seid, ob ich gut und brauchbar für euch bin oder nicht. Jesus macht deutlich, Gott ist keine verfügbare Masse, den wir für unsere Belange einsetzen oder auch abschieben können. Gott ist der Herr. Er ist frei, da etwas zu tun, wo er es will. Er ist euer Herr und nicht euer Diener. Dieses Verhalten der Nazarener ist uns nicht unbekannt. In unserem Miteinander läuft es häufig nach dem gleichen Muster. Wenn der andere sich so verhält, wie wir es uns vorstellen, dann ist er gut, andernfalls taucht er nichts. In unserem Verhältnis zu Gott denken wir genauso. Gott soll uns helfen, dass es uns gut geht. Und wenn er das nicht tut, dann kann mit Gott etwas nicht in Ordnung sein. Wenn er anders handelt, als wir es uns vorstellen, dann stellen wir Gott in Frage. Aus dieser Haltung kommen die meisten Glaubenszweifel. Es gibt so viele kirchenferne Menschen, die ihre Erwartungen an Gott nicht erfüllt sehen und ganz mit dem Glauben abschließen. Und Menschen, die lange in der Gemeinde dabei waren und plötzlich Leid erfahren, erleben eine große Verunsicherung im Glauben. Aber Gott ist in diesem Sinne nicht unser Diener. Er hat uns auf ganz andere Art gedient, sondern er ist unser Herr. Das hat Jesus den Menschen in Nazareth deutlich gemacht und das macht er auch uns manchmal deutlich, indem er die Erwartungen von uns nicht erfüllt. Die wunderbare Botschaft des Evangeliums besagt, dass das, was Jesus ist, nun auch ich sein kann. Nicht, dass wir Gott werden, aber wir können ihm ähnlicher werden. Es gilt mir, es zählt für mich, seine Geborgenheit in Gott, seine Einheit mit Gott, seine Freude, sein Friede, seine Liebe, ohne Sorge, ohne Angst, Leben aus der Ewigkeit und hin zur Ewigkeit. All das gilt in Verbindung mit Jesus für mich. Das kann ich so erfahren und leben. Was für eine großartige und unfassbare Möglichkeit für ein ganz neues Leben. Und wenn wir das alles in der Gemeinschaft mit Christus erfahren, dann sind unsere eigenen Wünsche gar nicht mehr so wichtig, sondern es entsteht eine tiefe Sehnsucht, immer mehr eins zu werden mit Christus, mit dem, was Gott möchte für unser Leben und für diese Welt, weshalb Jesus ja in die Welt gekommen ist. In der Nachfolge Jesu wollen wir dann auch von ihm lernen, im Handeln mehr eins zu werden und uns an seinem Vorbild orientieren. Diese Gnade Gottes sollen wir an alle Menschen weitergeben und sie ihnen mitteilen. Beides gehört zusammen. Je enger ich mit Jesus verbunden bin, desto mehr erfahre ich seine Ewigkeit. Alles, was er uns bringt an Liebe, Freude, Hoffnung, Geborgenheit, Frieden, desto mehr wächst der Wunsch, dass ich in meinem Tun eins werde mit seinem Willen und mit seinen Wünschen. Das heißt, ihm nachzufolgen, auch wenn es Leid bedeutet. So werden wir zu Beginn des Jahres gefragt, will ich stehen bleiben bei meinen eigenen Wünschen und Erwartungen und vielleicht darauf hoffen, dass Gott und der Glaube an Jesus mir dabei hilft? Oder stelle ich meine Wünsche zurück und suche zuerst die Einheit mit Jesus, in dem, was er mir geben will und was ich für ihn tun kann? Jesus sagt in Markus 8, Vers 35, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Was erwarten wir von Gott? Was sollten wir von ihm erwarten? Gottes Wort zeigt uns heute Morgen, zu Beginn des neuen Jahres, erwarten wir nicht, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen, sondern erwarten wir das, was unser Herr und Heiland Jesus uns geben kann. Amen. Amen. Ja, Herr Jesus, das ist der Weg. Der Weg in die ewige Herrlichkeit, dass wir dir vertrauen und uns nicht unser eigenes Evangelium zurechtlegen, wie wir es uns gerade wünschen, Herr. Danke, dass du uns aufmerksam machst, heute am ersten Tag des neuen Jahres darüber nachzudenken, was erwarten wir von dir, und was erwarten wir von uns? Danke, dass du zu uns redest durch dein Wort. Und wir wollen dieses Wort bewahren und hin und her bewegen in der kommenden Woche. Und wir bitten dich um deinen Segen und deine Liebe dabei. Amen. Amen. Amen.